Der Urknall der Open-World-Spiele. Ein Artikel von Golem.de, verfasst von Benedikt Plass-Flessenkemper. Mit Elite war es erstmals möglich, in einem Computerspiel ein ganzes Universum auf eigene Faust zu erkunden. Golem.de blickt anlässlich des 35-jährigen Jubiläums auf den Klassiker und seinen bemerkenswerten Werdegang zurück. Zeitsprung ins Jahr 1984. Während sich der Konsolenmarkt nur langsam vom sogenannten Videogame-Crash erholt, feiern Heimcomputer wie der Commodore 64 ihren endgültigen Durchbruch. Schließlich sind die Geräte nicht nur zum Spielen, sondern auch zum Arbeiten geeignet und dienen als prima Einstieg in die Welt des Programmierens. Davon profitieren auch Ian Bell und David Braben, zwei junge Studenten der Universität Cambridge. Die beiden Briten lernen sich 1982 kennen und einigen sich schnell darauf, ein bis dato einzigartiges Computerspiel zu entwickeln. Sie möchten weg von simplen Jump-and-Run-Titeln wie Donkey Kong oder stupiden Ballerspielen à la Asteroids. Stattdessen reizt sie ein visionärer Gedanke. Sie wollen ein dreidimensionales Weltraumspiel, ein ganzes Universum erschaffen. Letztlich beschränken sich Bell und Braben auf 2048 Planeten, verteilt auf 8 Galaxien. Doch Elite, so der Name des ambitionierten Werks, scheint zum Scheitern verurteilt, weil die zum damaligen Zeitpunkt vorhandene Technik arg limitiert ist. Den Programmierern steht für ihr Vorhaben ein BBC Micro zur Verfügung, ein 8-Bit-Heimcomputer aus dem Jahr 1981, der vornehmlich in britischen Schulen zum Einsatz kommt und abseits der Insel kaum verbreitet ist. Er begnügt sich mit 8 Farben, nutzt als Speichermedium 0,1 Megabyte fassende Kassetten und hat in der Standardversion lediglich 32 Kilobyte Arbeitsspeicher. Zum Vergleich: in 1 Gigabyte passen 1.048.576 Kilobyte. Heute sind mehrere Gigabyte RAM in Computern und Videospielkonsolen Standard. Kein Wunder also, dass Ian Bell in einem Interview mit dem Blog Through the Interface eine klare Antwort auf die Frage gab, was das größte Problem bei der Programmierung von Elite gewesen sei. Speicherplatz. Das war die größte Hürde. Wir verbrachten unzählige Stunden, um Bytes zu sparen. Keine Kilobytes. Bytes. Im einstelligen Bereich. Und auch David Braben äußerte sich 2007 im Gespräch mit Golem.de ähnlich. Vor allem das permanente Speicherproblem zu lösen, das war spannend. Abzüglich des Speicherbedarfs für die Grafik stehen den Studenten 22 Kilobyte zur Verfügung, in die sämtliche Daten ihres Universums passen müssen. Das sind exakt 11 Byte pro Planet. Wobei allein die ausgeschriebenen Namen der Himmelskörper, die etwa Leasty, The Ones oder Ws heißen werden, ungefähr ein Viertel davon in Anspruch nehmen würden. Doch Bell und Braben reicht das längst nicht. Sie wollen individuelle Angaben über die Bevölkerungsgröße, die vorherrschende Regierung oder die Wirtschaftsform integrieren. Zudem müssen die Planeten irgendwo im Universum ihren Platz finden, was ebenfalls Speicherplatz kostet. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Erfindung der prozeduralen Weltengeneration. Anstatt alles per Hand zu gestalten, entwickeln die Programmierer einen cleveren Algorithmus. Dieser orientiert sich am Prinzip der Fibonacci-Folge, indem er eine Handvoll Zahlen stetig addiert und somit ganz von alleine neue Werte entstehen. Diese wiederum wandelt das Programm in Wörter und wichtige Kerndaten um. Das System funktioniert so gut, dass am Ende sogar eine Kurzbeschreibung für jeden im Spiel vorkommenden Planeten möglich ist. Aufgrund der technischen Widrigkeiten zieht sich die Entwicklung von Elite über 2 Jahre hin. In den Anfangstagen der Spieleentwicklung ist dies ein enorm langer Zeitraum. Vor allem David Braben ist deshalb besorgt, wie er 30 Jahre später in einem Interview mit Retro Gamer zugibt. Meine größte Angst war, dass uns jemand zuvorkommt, dass jemand ein gutes 3D-Spiel macht, bevor wir es tun. Seine Sorge ist jedoch unbegründet. Zwar erschienen im gleichen Zeitraum tatsächlich grafisch ähnliche Programme wie Stellar 7 oder Flight Simulator 2, diese gehen jedoch spielerisch völlig andere Wege als Elite. Von einem echten Konkurrenten fehlt 1984 jede Spur. Es wird bis 1989 dauern, ehe mit Federation of Free Traders oder Space Rook direkte Elite-Herausforderer auf den Markt kommen. Als Elite am 20. September 1984 veröffentlicht wird, begeistert es mit seiner neuartigen Vektorgrafik, obwohl sie sich auf sogenannte Drahtgittermodelle beschränkt. Das bedeutet, der Spieler bekommt nicht mehr als weiße Linien auf schwarzem Untergrund zu Gesicht. Die werden jedoch perspektivisch korrekt animiert, weshalb die Technik für ein ebenso plastisches wie atmosphärisches Weltraumgefühl ausreicht. Die für heutige Verhältnisse miserable Framerate, die phasenweise auf unter ein Bild pro Sekunde sinkt, stört 1984 ebenfalls niemanden. Dass alle Planeten gleich aussehen und man auf keinem davon landen darf, tut der Faszination keinen Abbruch. Dafür gibt es ja die Orbitalstationen, die großen Würfeln mit abgefeilten Ecken gleichen und konstant um ihre eigene Achse rotieren. Ein schmaler Schacht dient als Einstiegsluke. Das manuelle Andocken ist äußerst knifflig und lässt Einsteiger verzweifeln. Immerhin kann man im Spielverlauf einen sündhaft teuren Landecomputer erstehen, bei dessen Einsatz der Donauwalzer von Johann Strauss ertönt. Eine bewusste Hommage an Stanley Kubricks Science-Fiction-Kultfilm 2001 – Odyssee im Weltall von 1968. Der größte Pluspunkt von Elite ist zugleich der für die damalige Zeit ungewöhnlichste. Es gibt kein klar definiertes Spielziel. Während man in Pac-Man Punkte frisst, in Space Invaders Außerirdische abschießt oder in Ultima Monster verprügelt, ermöglicht Elite gleich mehrere Herangehensweisen. Der Spieler bekommt in der Rolle von Commander Jameson zu Beginn einfach ein Raumschiff, die Cobra MK3, und 100 Credits zur Verfügung gestellt. Was er damit anstellt, bleibt ihm überlassen. Er darf beispielsweise sein Geld in Waren investieren und zu einem anderen Planeten reisen, um sie dort hoffentlich mit Gewinn zu verkaufen. Man kann aber auch andere Händlerraumschiffe abschießen und deren Ladung plündern. Wer mag, jagt indes Piraten und streicht mit jedem Abschuss eine kleine Kopfgeldprämie ein. Oder man besorgt sich einen speziellen Asteroidenlaser und entreißt dem All seine natürlichen Ressourcen. Bewerben Spielehersteller grenzenlose spielerische Freiheit heute gern als verkaufsförderndes Feature, stellt sich eben dieses vor 35 Jahren als Hürde heraus, nämlich bei der Suche nach einem finanzkräftigen Vertrieb für Elite. Ian Bell und David Braben zeigen dem britischen Hersteller Thorn EMI bereits 1983 eine spielbare Demo von Elite. Die Resonanz ist zunächst positiv, doch schnell wird klar, Experimente sind unerwünscht. Braben erinnert sich in einem Interview mit Eurogamer an ein Schreiben, das er und Bell kurz nach dem Besuch des Publishers erhielten. Es war kein klares Ablehnungsschreiben, es führte die Punkte aus, die wir ändern sollten. In meinen Augen zählte es all jene Sachen auf, die ich als großartig empfand. Das entscheidende K.O.-Kriterium für die Entwickler? Thorn EMI zufolge erwarten Käufer ein Spiel, das vielleicht 5 bis 10 Minuten andauert. Das Argument zielt ausgerechnet auf die Simplizität von Arcade-Automaten ab, mit denen Bell und Braben nichts zu tun haben wollen. Zum Glück einigen sich die beiden kurz darauf mit dem Publisher Acornsoft, für den Ian Bell bereits das deutlich simplere Freefall geschrieben hat und der vom gewagten Designansatz der Weltraumsimulation überzeugt ist. Wenn man der Aussage des ehemaligen Herausgebers Chris Jordan Glauben schenken darf, hat sich das Wagnis definitiv ausgezahlt. Ihm zufolge verkaufte sich die BBC-Microversion von Elite mehr als 100.000 Mal, was bedeutet, dass ungefähr jeder 5. Besitzer des Computers ein Originalexemplar erstanden hat. Bell und Braben bauen in die finale Version allerdings doch noch ein Ziel im klassischen Sinne ein, den Elite-Rang. Dafür muss der Spieler über 6.400 Raumschiffe abschießen, egal ob Händler, Piraten oder Gesetzeshüter. Man könnte dieses Feature hämisch als den Punktestand bezeichnen, den Thorn EMI gefordert hat. Jedoch weiß der Spieler nichts davon. Der Zähler tickt intern und die Anleitung verrät nicht, wie viele Abschüsse zum Erreichen des Rangs notwendig sind. Die Aussicht, ein wahrer Elite-Meister zu werden, kommt bei den Spielern trotz dieser Ungewissheit gut an. Schließlich erwartet jeden erfolgreichen Piloten eine originelle Belohnung. Wer Acornsoft eine Postkarte mit dem Code schickt, der beim Erreichen des Elite-Rangs angezeigt wird, erhält eine schicke Anstecknadel. Ein weiterer Grund für die Langlebigkeit von Elite sind die vielen Umsetzungen für moderne Computersysteme. Nach der Originalversion für den BBC Micro wird das Spiel in den folgenden 8 Jahren für zahlreiche weitere Plattformen konvertiert. Vor allem die C64-Version verhilft dem Spiel zu großer Popularität. Und dank der deutlich besseren Hardwareleistung von PC, Atari ST sowie Amiga verschwinden ab 1987 die Drahtgittermodelle und das Universum gewinnt immer mehr an Farbe. Die einzige Konsolenadaption erscheint für das Nintendo Entertainment System und überrascht mit einer hervorragend angepassten Controllersteuerung. Als beste Version des Klassikers gilt die 1991 für den exotischen Acorn Archimedes erschienene Umsetzung, in der sich dank ausgereifter künstlicher Intelligenz verfeindete Raumschiffe gegenseitig bekriegen. Elite profitiert am Ende nicht nur von seiner Einmaligkeit, sondern regt massiv die Fantasie des Spielers an. Zudem richtet es sich eher an Erwachsene anstatt Kinder, was zum Veröffentlichungszeitpunkt ebenfalls eher selten ist. Elite fühlt sich wie ein Spiel fürs Leben an, frei nach dem Motto: Danach braucht man kein anderes mehr. Das mag übertrieben klingen, ist jedoch erstaunlich nah an der Wahrheit. Schließlich bleibt Elite gut 9 Jahre lang ein Dauerbrenner, bis 1993 der offizielle Nachfolger Frontier, Elite 2, erscheint. An diesem ist Ian Bell jedoch nur noch sporadisch beteiligt. Er und Braben gehen seitdem getrennte Wege. Teil 3, Frontier First Encounters, 1995, bringt David Braben im Alleingang auf den Weg, kann damit jedoch nicht an den Erfolg der ersten beiden Teile anknüpfen. Das gelingt ihm und seinem Studio Frontier Developments erst 2014 mit dem komplexen Online-Spiel Elite Dangerous, das bis heute eine treue Fangemeinde um sich versammelt. Der Geist des Klassikers lebt somit auch 35 Jahre später weiter. Der Artikel wurde gesprochen von Priya, Vorleserin bei Narando.